Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, vor allen Dingen natürlich mit Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Das ist jetzt die Gelegenheit, mal für 3 Stunden aufzuhören, auf Ihr Aktiendepot zu starren und zu weinen, sondern einfach mal sich zu entspannen und gucken, was gibt's denn Schönes aus der Welt der Wissenschaft. Da haben wir eine ganze Menge für Sie. Zum Beispiel werden wir über neue Entdeckungen aus Troja berichten. Da haben jetzt Forscher erstmals tatsächlich nachweisen können mit einer neuen Methode, was denn in den Trinkgefäßen drin war, die man dort gefunden hat. Wir reden über ein Tabuthema, nämlich Genitalverletzungen bei Männern. Und gleich in einer halben Stunde wollen wir dann auch noch mal einen Wirtschaftswissenschaftler zu Wort kommen lassen, der uns erklärt, warum jetzt eigentlich auch die Aktien alle in den Keller gehen, weil Trump dort höhere Zölle fast weltweit verkündet hat. Wie hängt das zusammen? Das sind also Themen bei uns heute. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel müssen Sie entscheiden können, ob die Meldungen, die wir Ihnen vorlegen, falsch sind oder richtig. Und nach der dritten Frage gibt es dann einen Buchpreis. Das wäre heute Let's Play oder Game Over, eine Ethik des Computerspiels von Sebastian Ostrich. Bei DTV erschienen, würde im Buchhandel 18 Euro kosten. Sebastian Ostrich sagt halt, der Computer ändert alles, auch das Spiel der Menschen. Also ein ethischer Blick auf die neuartige Kulturform Computerspiel. Wenn Sie das lesen wollen, dann sollten Sie sich jetzt bewerben als Kandidat oder Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Matthias.
So einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen, Matthias. Von wo aus rufen Sie uns an?
Du kannst ruhig.
Das finde ich gut. Ja, sehr gut.
Ich wohne eigentlich in Kreuzberg, aber ich bin jetzt gerade im Wochenendhaus in Sachsen-Anhalt.
Ach, auch nicht schlecht. So ungefähr, ist ja auch ein recht großes Bundesland, wo ungefähr so.
Ja, an der Grenze zu Brandenburg, bei Wiesenburg.
Ah ja, okay, gut.
Da bellt sich Wiesenburg da runter.
Kommt man mit der Autobahn noch relativ schnell hin, ne?
Ja, wir machen es mit der Bahn.
Ah, also umso besser. Besser. Matthias, danke fürs Anrufen. Also ich wünsche ein schönes Wochenende. Hast schon gehört, morgen wird es ein bisschen kälter als heute, ne?
Allerdings, ja.
Ja. Schrecklich. Was kann man denn jetzt im Garten machen, ohne die Pflanzen zu gefährden? Denn es wird ja höchstwahrscheinlich noch mal richtig Frost geben.
Ja, viel bleibt einem da nicht wirklich übrig. Wir haben die Stämme eingepackt von manchen Pflanzen, weil es auch so oft so große Temperaturunterschiede gibt. Aber ansonsten, tja, können wir nur hoffen, dass es nicht weniger als -1 wird. Ne? Ansonsten haben wir wieder alle Knospen weg.
Ja, die Rosen düngen auf jeden Fall. Ne? Sträucher schneiden kann man
ja,
das machen.
Ja, die Rosen sind alle schon geschnitten und vorbereitet.
Fantastisch.
Das macht die Frau, die Rosenkönigin.
Sehr gut, das habe ich noch vor mir dieses Wochenende. Gut, Matthias, fangen wir mal an. Erste Frage, Regeln sind klar. Ne? Erst nach der dritten gibt es leider das Buch. Das heißt, der erste hat es immer am schwersten, denn du musst dich über 3 Fragen hinweghangeln. Hier kommt Frage Nummer 1.
Forschende haben Algen wieder zum Leben erweckt. Nach 7000 Jahren hat ein deutsches Forscherteam Kieselalgen aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. In den Tiefen der Ostsee haben sie ohne Licht und Sauerstoff überdauert. Die wieder auferstandenen Algen sind jetzt also lebende Fossilien. Die lange Ruhephase hat den Algen übrigens nicht geschadet. Im Gegenteil, die 7000 Jahre alten Kieselalgen teilen sich mittlerweile munter und produzieren Sauerstoff.
Puh, also ich habe schon mal irgendwas über Kieselalgen gelesen, dass das eine sehr besondere Art ist. Ich glaube, das stimmt.
Und das stimmt. Ist richtig. Ja, man hört ja auch wieder von einem neuen Jurassic Park-Film mit Scarlett Johansson diesmal. Vielleicht spielen die Kieselalgen da ja auch eine Rolle. Genau. Frage Nummer 2 kommt hier.
Handys im Bett sind gut für den Schlaf. Eigentlich liegt man bereits im Bett, möchte schlafen und trotzdem greift man nochmal zum Handy. Ein internationales Forscherteam stellt fest, das ist gesund. Denn die Bildschirmaktivität kurz vor dem Einschlafen entspannt unser Gehirn. Die Forschenden haben hierzu Daten von 45.000 Studierenden untersucht. Besonders gut ist 1 Stunde Bildschirmnutzung, wenn man bereits im Bett liegt. Das hilft gegen Schlaflosigkeit und verlängert sogar die Schlafzeit.
Oh, ich werde müde, wenn ich nur dran denke.
Nee, ich gar nicht. Also ich muss das jetzt aus Überzeugung sagen, das stimmt nicht. Mhm. Ich hoffe es sehr.
Okay, und das stimmt nicht, ist in diesem Fall richtig. Ja, natürlich ist genau umgekehrt. Die Bildschirmnutzung im Bett schadet dem Schlaf. Sie verkürzt den Schlaf. Und jetzt haben wir sogar eine Statistik dazu von diesen 45.000 Studierenden. Sie verkürzt den Schlaf um durchschnittlich 24 Minuten. Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit von Schlaflosigkeit. Lange haben die Forscher gedacht, besonders Social Media schadet dem Schlaf. Aber diese Ergebnisse zeigen, was man da macht am Bildschirm vorm Einschlafen, ist vollkommen egal. Also Handy weg. Und einfach Augen
zu. Sehr gut.
Matthias, jetzt wird's spannend. Frage Nummer 3. Guckt deine Frau, also hört deine Frau auch zu?
Ja, die sitzt in der Küche. Ich kann leider keinen Support kriegen, weil wir ja nicht beim Radio sitzen können mit dem Telefon.
Alles klar. Gut, also Frage Nummer 3 kommt hier.
Fische nutzen Werkzeuge. Wenn es um Nahrung geht, werden viele Tiere kreativ. So auch Fische. Tropenfische nutzen Werkzeuge, um an ihr Futter zu kommen. Sie schlagen Krabben gegen harte Oberflächen, um die Schale zu knacken. So kommen sie an das Fleisch im Inneren. Das internationale Forscherteam nennt dieses Verhalten Ambossnutzung. Die Fische nutzen dabei die verschiedensten Oberflächen, um Schalentiere zu knacken.
Boah, die schwerste zum Schluss, ja, Mann.
Ja, ich nehme mal an.
Also bei anderen.
Ja, ich nehme mal an, dass es da unten im Wasser, wo diese Fische leben, dass es da wahrscheinlich wenig Küchenfachgeschäfte gibt, wo man Lobsterzangen und sowas kaufen kann. Ne?
Genau. Ja. Mhm. Ja, bei anderen Tieren kennt man es ja, aber bei Fischen, oh wow. Ach, ich finde das ja charming. Ich sag, das stimmt.
Und das stimmt, ist richtig. Matthias, die Fische halten tatsächlich die Beute im Maul und schlagen sie gegen, Anführungsstriche, Ambosse. Beobachtet wurde dieses Verhalten bei verschiedenen Arten von Lippfischen. Ich weiß nicht, ob Aquarianer sowas auch sehen können oder ob das nur in einer freien Wildbahn möglich ist, aber es ist auf jeden Fall richtig. Matthias, herzlichen Glückwunsch. Interessantes Buch, das DTV uns zur Verfügung stellt, Taschenbuch, 256 Seiten, Let's Play oder Game Over, eine Ethik des Computerspiels. Da sagt der Verlag, das wird nicht nur der Erfahrungswelt der Gamer gerecht, sondern es berücksichtigt auch die empirische Forschung zum Thema. Sebastian Ostrich ist der Autor und ich versuche dir das jetzt noch abzuluxen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen. Oder verlieren alles.
Na, aufhören wäre einfach, dann ist das Buch sicher. Weitermachen heißt noch eine Frage. Dann gibt es entweder am Ende das Buch und das Abo oder du hast beides verloren.
Puh, nee, das passt ganz gut. Die Tochter meiner Frau hatte letzte Woche Geburtstag und die ist eine Gamerin. Und das ist ein super Geschenk für sie. Ich nehme das Buch.
Alles klar, das heißt, dann machen wir nicht weiter.
Ja.
Matthias, dann sage ich aber trotzdem vielen, vielen Dank fürs Anrufen und herzlichen Glückwunsch natürlich.
Ja, war mir eine Freude.
Nehme an, du warst auch das erste Mal bei uns hier zu Gast, ne?
Ja.
Ja?
Naja, bei euch ja.
Dann Gruß an die Frau. Macht euch ein schönes Wochenende, verwüstet den Garten nicht allzu sehr. Passt auf, dass die ganzen Königinnen, die gerade unterwegs sind, auch ausreichend Nester finden bei euch.
Oh, die haben sie bei uns reichlich. Wir haben nicht so einen Etepetete-Garten.
Sehr gut. Und du weißt, ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Ich klinge mich auf. Vielen Dank.
Matthias, danke dir. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Statistisch gesehen hat etwa jede sechste von Ihnen ihr Erspartes in Aktien investiert. Ja? Prüfen Sie das mal nach in der Fußgängerzone. Da müsste Ihnen theoretisch derzeit etwa jeder sechste mit einer ziemlich schlechten Laune entgegenkommen. Denn jahrelang hat man den Leuten eingeredet, kauft ETFs, die sind breit gestreut und sicher. Und jetzt geht selbst den ETFs die Luft aus an den Börsen. Warum? Weil Trump mit dem Welthandel spielt. Wieder die Zusammenhänge sind zwischen Zöllen, Finanzmarkt und Preisen. Das lassen wir uns jetzt mal kompakt erklären vom Ökonomen Professor Achim Wambach, dem Präsidenten des ZEW Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Herr Wambach, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Die Aktien sind tatsächlich das Erste, woran Sparer hierzulande merken. Trump hat diese Woche hohe Zölle verhängt für fast alle Länder, die in die USA exportieren. Aber warum gehen deshalb die Aktien weltweit in voller Breite in die Knie?
Also die Zölle waren höher als erwartet. Also man sagt ja immer, in den Finanzmärkten ist das schon eingepreist. Er hat es ja angekündigt, aber doch in einem Ausmaß, was nicht so erwartet war. Und was wir hier sehen, das ist die Rezessionsgefahr. Also in den USA wird davon, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass USA in eine Rezession läuft, sie nennt es ja mittlerweile Trump-Session, also Recession and Trump-Session, die ist doch stark gestiegen.
Dass es also kein Wirtschaftswachstum mehr gibt in den USA, sondern dass die Wirtschaft schrumpft. Nun ist ja Zoll sowas wie Eintritt zahlen, ne? Nur für Waren. Aber wer zahlt denn den Eintritt in die USA am Ende eigentlich? Das sind ja nicht die Hersteller hier in Europa, oder? Ist es nicht immer der Endverbraucher?
Es ist eine Mischung davon. Also er hat ja damals schon Zölle erhöht und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Studien, die sich damit beschäftigt haben. Und es ist richtig, der Endverbraucher zahlt mehr, also sprich, der amerikanische Konsument zahlt mehr, aber auch die, in dem Fall die Europäer, oder diesmal ist es ja weltweit, die Unternehmen liefern weniger aus, weil dann der Endverbraucher ja dann entweder weniger kauft, weil es teurer geworden ist, oder auf heimische Produkte oder aus Produkte auf Ländern mit geringerem Zoll ausweicht. Mhm. Also es gibt jetzt Simulationen für was jetzt passiert mit diesen Zöllen und da sehen wir auch in Deutschland, dass unser Bruttoinlandsprodukt zurückgeht, weil es unsere Unternehmen doch stark trifft. Also mit so Reduktionen um 0,3, 0,4% müssen wir auch hier rechnen.
Aber es ist nicht ganz falsch zu sagen, die US-Amerikaner selbst sollen mit dem teuren Einkauf ausländischer Waren die Staatskasse mit Zollgebühren füllen, oder? Dann wäre es ja eigentlich ein patriotischer Akt, sich in den USA ein deutsches Auto zu kaufen.
Das ist korrekt und das sieht man auch, oder sagen wir beim letzten Mal. Also der Staat profitiert im Sinne von, die Staatseinnahmen steigen. Amerikanische Unternehmen, die im Wettbewerb sind mit europäischen, profitieren, aber der amerikanische Konsument, der verliert. Mhm. Übrigens auch die Unternehmen, die haben ja viele Unternehmen, die importieren auf der Zwischenebene, also Vorleistungen werden importiert und dann das Endprodukt verkauft. Die Unternehmen verlieren auch.
Welche Folgen dieser Zollpolitik sind denn jetzt schon sicher absehbar und welche noch völlig offen und damit sicherlich auch ein spannendes Feld für Ökonomen wie Sie?
Naja, es hängt alles davon ab, wie lange die Zölle Bestand haben. Und die damals, die Zölle hatten nicht so lange Bestand. Allerdings hat er hier ja angekündigt, dass er sich wirklich mit den Zolleinnahmen finanzieren will. Das andere ist die strategische Ausrichtung. Damals ging viel gegen China. Das ist auch der Hauptgegenpart für die Amerikaner. Auch dieses strategische Kalkül ist jetzt weniger zu finden. Und für die Unternehmen ist es extrem schwierig, weil Trump will ja, dass sie in den USA investieren. Aber wer investiert vor so einer unsicheren Politik? Und auch da gibt es wieder eine Reihe Studien zu, die schauen sich an so Political Uncertainty Index. Und wenn der sehr hoch ist, dann wird nicht investiert, weil alle das Geld zurückhalten, weil sie nicht wissen, was kommen. Und der ist jetzt extrem hoch in den USA, so hoch wie während der Pandemie.
Ja, und wer in den USA seine Firma jetzt aufbauen will, der muss ja auch erstmal Beschäftigte finden. Da herrscht fast Vollbeschäftigung. Ne? Das wird schwierig, erst recht, wenn man die ganzen Migranten rauswerfen will.
Genau, und das wird zusammen mit den Zöllen in die Inflation reintreiben. Die Amerikaner haben ein größeres Inflationsproblem als wir in Europa, weil die bereits jetzt schon hohe Löhne haben. Und die FED, die amerikanische Zentralbank, hat ja auch die pausiert bei den Zinssenkungen. Also es wurde schon spekuliert, ob sie wieder anheben müssen. Allerdings, wenn die Amerikaner in eine Rezession reinlaufen, und so sieht es ja im Moment aus, dann werden auch die Preise wieder fallen. Also dass man bekämpft Inflation mit einer schrumpfenden Wirtschaft.
Und wenn die EU nun Gegenzölle beschließt, wäre überhaupt absehbar, wie Trump darauf reagieren würde? Käme es dann zu einer Eskalation, die absolut offene Folgen hätte?
Genau, das ist diese Tit-for-Tat-Strategie, also wie du mir, so ich dir. Und dann kann es sein, dass das in Eskalation reinlaufen. Und vor allem sind ja nicht mit Zöllen beschränkt. Wir kriegen zum Beispiel viel Informationen aus den USA. Die kann man auch abstellen, die Informationen. Wir haben die Finanzmärkte, wo wir von den Amerikanern abhängig sind, bei den finanziellen Transaktionen, die international laufen. Also deswegen ist eine reine Tit-for-Tat ist keine gute Strategie. Israel, also das macht Kanada, die sagen, wie du mir, so ich dir. China hat so reagiert. Israel hat gesagt, wir senken die Zölle.
Ja, das könnte die EU ja auch machen. Die Frage ist ja immer, warum erhebt die EU Zölle von 10% auf US-amerikanische Autos, die ja sowieso keiner haben will hier?
Genau, also das, die verbrauchen zu viel Benzin, die würden hier keinen großen Absatz finden, die könnte man senken. Mhm. Das war bisher ja so austariert. Manche, die Amerikaner hatten auch höhere Zölle auf Trucks, auf LKWs genommen und wir halt höhere auf PKWs. Und dieses Austarierte ist jetzt vorbei. Aber es stimmt schon, man kann auch Zölle senken. Das wäre auch eine Strategie im Umgang mit Trump.
Ein Wort zum Abschluss noch. Es werden gerade ziemlich martialische Metaphern gewählt für das, was Trump da macht. Da sagen manche, er zerschlägt den Welthandel. Aber wenn alles gut geht, ist Trump ja in 4 Jahren wieder weg. Hält der Welthandel diese kurze Phase amtlichen Irrsinns nicht aus?
Ja, also man kann schon viel kaputt machen, aber aus deutscher Perspektive 10% unserer Exporte gehen in die USA, 90% gehen woanders hin. Und der Welthandel stellt sich jetzt neu auf und das bietet auch neue Chancen. Also das Vakuum, was Trump hinterlässt in der Welt, das Vakuum wird gefüllt werden. Und insofern sollte man nicht nur schauen, was in den USA passiert, sondern Handelsverträge mit Mercosur, mit Indien werden gerade verhandelt, das mit Kanada, das Handelsabkommen auch mit Leben stärker füllen. Also die Welt ist größer als die USA.
Sagt der Ökonom Professor Achim Wambach, der Präsident des ZEW Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Bei den Profis auf Radio 1. Herr Wambach, danke, dass Sie bei uns waren und ein schönes Wochenende.
Sehr gerne, Ihnen auch, Herr Karkowski.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn Sie sich interessieren für die Geschichte des Altertums, ja, vielleicht sogar Homer gelesen haben, und ich meine den Dichter und nicht Homer Simpson, dann kennen Sie ja die Sage von Troja und dem trojanischen Pferd. Die Stadt Troja verorten die Forscher im Nordwesten der heutigen Türkei. Da wird bereits seit dem 19. Jahrhundert gebuddelt. Seitdem gibt es Ausgrabungen und die Ruinen von Troja gelten mittlerweile als UNESCO-Welterbe. Ein Forscherteam der Unis Tübingen, Bonn und Jena hat nun gemeinsam beweisen können, dass man auch im alten Troja bereits Wein getrunken hat. Mitanalysiert hat das der Prähistoriker Dr. Stefan Blum von der Uni Tübingen. Herr Blum, guten Morgen.
Guten Morgen aus Tübingen, hallo.
Gab es denn jemals Zweifel daran, dass auch die alten Griechen schon gesoffen haben? Ich meine, die hatten doch mit Dionysos einen eigenen Weingott und auch Homer schwärmt bereits vom pramnischen Wein.
Ja, nee, also mal ganz ehrlich, Zweifel daran bestanden haben eigentlich nicht. Also Heinrich Schliemann bezieht sich mit seiner Hypothese, dass man schon im 3. Jahrtausend vor Christus den Wein getrunken hat, auf die Ilias letzten Endes, weil er meinte, in seiner zweiten Schicht das homerische Troja entdeckt zu haben. Und da gibt es eine Textstelle, wo Homer relativ deutlich beschreibt, dass der Gott Hephaistos seiner Mutter Hera Wein ausschenkt aus einem doppelhänglichen Becher.
Und doch wollten Sie das jetzt mal nachweisen?
Genau, weil es ist ja tatsächlich so, Heinrich Schliemann hatte die brillante Idee, dass die Becher, die er fand, für Weinkonsum da waren. Aber mit einer Idee ist meistens nicht getan. Man sucht halt doch auch mal nach dem Beweis. Und da haben wir uns jetzt aufgemacht mit chemischen Analysen.
Wie geht das?
Das ist ein relativ komplexer Vorgang eigentlich. Also man entnimmt einer Keramikscherbe 2 Gramm Material, also man fräst es tatsächlich raus. Das Ganze wird mit verschiedenen Säuren chemisch aufbereitet, dann in einen Gaschromatographen eingebracht.
Klar, hat ja jeder in der Küche heute, ne, für die molekulare.
Eigentlich schon, ja, genau.
Was macht der Gaschromatograph? Was ist das für ein Gerät?
Der trennt dann die verschiedenen Stoffe. Und es ist dann so, dass wir nachweisen konnten, dass in den Scherben, die wir analysiert haben, bestimmte Weinsäure drin war. Und dazu aber auch noch Bernsteinsäure. Und diese Bernsteinsäure, die entsteht bei der Fermentierung von Traubensaft. Mhm. Also Traubensaft nachzuweisen ist relativ einfach. Nur zu zeigen, dass das Zeug dann auch fermentierte, das ist ein bisschen komplizierter. Und das hatten wir jetzt tatsächlich in den Gefäßfragmenten von Troja jetzt doch zum ersten Mal.
Sie mussten dafür auch gar nicht selbst nach Troja fahren. Sie haben Fragmente eines antiken Weinbechers untersucht aus der Sammlung Ihrer Uni. Aber wie kann man denn rausfinden, ob diese Weinspuren an diesen Bechern wirklich 2.500 Jahre alt sind und nicht vom großen Archäologen Heinrich Schliemann oder anderen stammen, die diese Becher bereits in der Hand hatten und vielleicht in der anderen Hand ein Weinglas?
Ja, das ist tatsächlich relativ knifflig. Also die gut erhaltenen Objekte, die hätten wir tatsächlich nicht beprobt, weil die Gefahr, dass Heinrich Schliemann daraus tatsächlich mal versucht hat, also einen Selbstversuch Wein zu trinken, das ist relativ groß. Und die Fragmente, die wir untersucht haben, die waren noch stark versintert. Also man sieht, dass die direkt aus dem Boden
kamen. Was war die versintert?
Ja, also Kalkablagerungen gibt es da. Die sind in Troja ganz häufig, weil das Kalksteinplateau, das durch die Steine setzt sich das überall drauf fest. Und es war noch alles da. Also die Scherben waren wirklich safe und also kein moderner Alkohol drüber gegossen.
Sie haben noch was Interessantes rausgefunden, nämlich dass Wein in Troja offenbar nicht nur ein Getränk der Oberschicht war. Woraus ziehen Sie diesen Schluss?
Ja, also Heinrich Schliemann ging eigentlich davon aus, dass diese speziellen Becher der Obrigkeit vorbehalten war, also der Reichen und der Schönen. Und er ging davon natürlich aus, dass Wein sehr teuer war. Nun ist es natürlich so, wir haben gerade diese Becher, auf die er sich bezieht, nicht nur in der Burg von Troja selbst gefunden, sondern auch in der Außensiedlung, wo eigentlich das gewöhnliche Volk angesiedelt sein durfte, also die Handwerker und die Landwirte. Da gibt es zum einen auch diese Becher, da ist Wein drin. Und wir haben dann als sich erstmal als Gegenkontrolle auch noch Tassen beprobt, wie sie zu Hunderten in Troja vorkommen. Und da war dann die Überraschung groß, dass da auch Wein drin war.
Hat Sie das überrascht?
Ja, in der Tat. Also wir gingen schon davon aus, dass Wein was Besonderes ist. Also Bier zu brauen ist tatsächlich demgegenüber relativ einfach und Wasser dürfte halt das Alltagsgetränk sein. Aber dass Wein offensichtlich in Troja so ein konstanter und demokratischer Faktor war, da waren wir doch etwas überrascht.
Also ich habe gelesen, dass Wein in der Antike stark verdünnt getrunken worden ist. Wein pur zu trinken galt als maßlos, hat man nicht gemacht. Ja. Sind Ihre chemischen Analysegeräte so gut, dass man sagen kann, wie der damals geschmeckt hat? Ob das vergleichbar ist mit einem kräftigen Retziner heute?
Das geht leider tatsächlich nicht. Also wir können nur nachweisen, ob in dem Gefäß Wein drin war. Und die Marker, die wir hatten, die waren extrem stark, sodass es aussieht, wie ob in den Gefäßen öfters Wein drin war. Aber welche Konzentration, das kriegen wir nicht raus. Und leider den Geschmack, den kriegen wir auch nicht raus. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass es sonst damals einfach grauenhaft schmeckte.
Das sagt der Prähistoriker Dr. Stefan Blum von der Uni Tübingen, der mit einem Forscherteam der Unis Tübingen, Bonn und Jena nachgewiesen hat, dass tatsächlich Wein in den Gefäßen war, die man in Troja gefunden hat. Herr Blum, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf
Radio 1. Ja, danke für das Interesse.
Danke Ihnen, schönes Wochenende.
Ich wünsche Ihnen auch vielen Dank.
Männer in meinem Alter müssen auf ihre Prostata achten, ja. Aber die wenigsten wissen, was ist das eigentlich genau? Ich habe auch noch mal nachlesen müssen und rausgefunden, die Vorsteherdrüse, die Prostata, ist zuständig für einen Teil der Produktion von Spermaflüssigkeit und sie dient auch als Kanalumschalter zwischen Blasenentleerung und Ejakulation. Also von allen, die ich kenne, die schon dran operiert worden sind, haben sich die meisten Sorgen gemacht um ihre Potenz, ob die hinterher noch in der Lage sind, ein erfülltes Sexleben zu haben. Das ist ein Thema, das vielen Männern offenbar auch im Alter noch wichtig ist, aber es ist schambehaftet. Man redet nicht gern darüber. Das entnehme ich dem Band Schweigen, Scham und Männlichkeit, Leben mit Genitalverletzungen von Dr. Miriam Rabold. Sie ist Geschlechterforscherin an der TU Berlin. Frau Rabold, guten Morgen.
Guten Morgen, danke für Ihr Interesse.
Sehr gern. Bei Ihnen geht es um Penis- und Hodenamputation, mal nicht durch die Augen einer Medizinerin, sondern von einer Genderwissenschaftlerin. Wie sind Sie denn auf das Thema gekommen?
Das ist immer so eine Sache, wie stößt man auf Themen? Meistens stolpert man irgendwann oder es passiert irgendwie was Unerwartetes. Das Thema hatte tatsächlich ein bisschen längeren Vorlauf bei mir. Ich war als studentische Mitarbeiterin in einem Forschungsprojekt zusammen mit dem Hygienemuseum in Dresden. Da haben wir mit der Prothesensammlung sozusagen gearbeitet und um es kurz zu machen, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann über den Ersten Weltkrieg gelesen, über die ganzen Prothetisierungen der versehrten Soldaten und ich hatte auch gelesen, dass Genitalverletzungen in dem Krieg durchaus vorkamen und ein Thema waren und dann bin ich so ein bisschen im Rückblick, muss ich sagen, naiv ans Hygienemuseum getreten und habe gefragt, ob ich dann nicht mal aus ihrer historischen Sammlung mir sozusagen alle vorhandenen penisprothetischen Objekte zeigen lassen könnte und dachte, da wird mir ein bisschen was gezeigt. Und Ende war, dass irgendwie gar nichts da lag auf dem Tisch. Und das war natürlich so ein erstes Stutzen. Und dann habe ich mich darüber weiter informiert, habe gelesen und bin dann immer weiter so da reingekommen und habe gemerkt, okay, das ist einfach ein Thema, da wurde noch sehr wenig zu geforscht. So ging das dann so ein bisschen los und dann war ich in dieser ganzen Prothesensache und dann irgendwie eine Doktorarbeit geschrieben und bin dafür aber, was ich dann spannender fand, nochmal so einen Schritt zurückzugehen, also gar nicht mehr anzugucken, wie sozusagen Körper wiederhergestellt werden, auch mit technischen Möglichkeiten, sondern wirklich zu fragen, okay, wie ist das eigentlich für die betroffenen Männer?
Und dann haben Sie gesucht nach Männern, die mit Ihnen über Ihre Genitalverletzungen sprechen wollen. Sie haben dann 6 Männer gefunden, warum nicht mehr?
Weil es nicht so einfach war. Also oft ist es ja so in der Forschung, klassischerweise, wenn ich jetzt zu irgendeinem Thema gern forschen würde und gern Interviews, teilnehmende Beobachtungen zum Beispiel machen würde, dann würde ich mich an irgendeine Art von Interessenvertretung, Verein, selbstorganisierte Gruppe, wie auch immer, wenden und würde da meinen Aufruf schicken. Und dann würden sich Leute melden. So läuft das, sage ich mal, so sehr klassischerweise. Und ich saß dann da und habe gemerkt, okay, ich habe sozusagen gar nicht diese Anlaufpunkte, wo ich mich gut melden kann, beziehungsweise da, wo ich es getan habe, also bei einer Bundesstiftung Männergesundheit, Männerberatern, in urologischen Netzwerken, da kam wenig bis kein Rücklauf. Und genau, das war gar nicht so einfach. Am Ende ist es, war es am erfolgreichsten, mir im Internet Foren, also es gibt ja medizinische Foren, wo Leute einfach was posten können, und da habe ich dann sozusagen auch meinen Aufruf gepostet. Mhm. Das war dann am Ende das, was am besten geklappt hat.
Aber natürlich, wir sind ja eine Wissenschaftssendung, frage ich 6 Männer, ist das nicht ein bisschen wenig, um belastbare Aussagen treffen zu können über generell Männer mit Genitalverletzungen?
Das verstehe ich, dass das so wirkt. Ich würde tatsächlich auch überhaupt nicht behaupten, dass ich ein für alle Mal jetzt Erkenntnisse und Wahrheiten und belastbare Aussagen darüber treffen kann, wie es generell für Männer mit Genitalverletzungen ist. Aber das ist sozusagen auch gar nicht die wissenschaftliche Perspektive, aus der ich komme. Also sozusagen die soziologische Geschlechterforschung hat auch nicht den Anspruch, und die Methode, mit der ich das gemacht habe, die ist halt eher so, was man schon fürs ganze Buch sagen muss, dadurch, dass es weder in der Forschung viel bearbeitet wurde bisher, noch im gesellschaftlichen Diskurs ein Thema ist, hatten Sie ja in der Ankündigung gerade gesagt. Mhm. Einfach ein sehr unbesprochenes, schambehaftetes Thema, würde ich mein Buch auch eher als so eine Art explorative Studie, sag ich mal, verstehen, wo man jetzt aus wenig Gesprächen versucht, viel rauszuholen.
Also nun kann ich mir einiges vorstellen an Genitalverletzungen durch Unfälle natürlich, aber auch durch Krebs. Also auch da werden ja dann zum Beispiel Hoden amputiert. Was für Genitalverletzungen haben denn diese Männer, mit denen Sie gesprochen haben?
Das war dann sehr unterschiedlich, weil ich den Aufruf, also letztendlich habe ich alle sozusagen genommen, die sich auf meinen Aufruf gemeldet haben und angesprochen gefühlt haben. Und das waren dann tatsächlich sehr unterschiedliche Fälle. Also mein Fokus waren eigentlich Penisamputationen, was meistens aufgrund von Peniskrebs stattfindet, oder auch Harnwegsverengungen, die sich verkomplizieren. Ich hatte dann genau 2 Penisamputierte, 2 Hodenamputierte. Ich hatte einen Mann, der sich als impotent bezeichnet, was in dem Falle hieß, dass er komplette Erektionslosigkeit hat. Und ich hatte einen, der sich nach einem Penisbruch bei mir gemeldet hat und was sehr lange nicht gut verheilt ist.
Und was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Gesprächen?
Herangegangen bin ich mit der Frage, wie ist es für diese Betroffenen, mit diesen Verletzungen zu leben? Wie gehen sie im Alltag damit um? Was macht das mit ihrer Sexualität? Das war sozusagen meine offizielle Forschungsfrage oder das war mein Forschungsinteresse am Anfang. Und dann hat sich aber durch die Gespräche eigentlich nochmal so ein bisschen die größte Erkenntnis davor geschoben, nämlich zu merken, wie vereinzelt und vereinsamt diese Männer auch sind. Und das greift dann natürlich wieder zusammen mit, es ist auch so schwierig, Interviewpartner zu finden, weil die sind halt nicht vernetzt und reden auch teilweise, also ich habe da eine Penisamputierte, hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Also das anonyme Chat-Interview mit mir war sozusagen das erste Gespräch darüber. Oder auch der andere, der ist, da weiß es nur die Partnerin, und auch die wusste es lange nicht, dass er da Peniskrebs hat. Also so diese Erkenntnis, dass es ein ganz großes Ding ist. Und das haben die Männer in den Interviews auch immer wieder selber angesprochen, dass sie nicht wissen, ja, so ein bisschen so eine Hilflosigkeit, also nicht so richtig wissen, wie man jetzt auch im eigenen Umfeld damit umgeht. Eigentlich gibt es vielleicht einen Redebedarf, aber sie wissen gar nicht, mit wem, oder fühlen sich auch alleingelassen, weil es auch keine offiziellen Anlaufstellen gibt, wie es vielleicht zum Beispiel für, weiß ich nicht, Brustkrebs oder was man jetzt vergleichbar sehen würde, vielleicht ein bisschen sichtbarer gäbe.
Und mehr dazu lesen können alle, die das interessiert, im Band Schweigen, Scham und Männlichkeit, Leben mit Genitalverletzung von Dr. Miriam Rabold, Geschlechterforscherin an der TU Berlin. Erschienen ist das Buch im Transkript Verlag. Frau Rabold, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Dass Klimaschutz wichtig ist, das gilt nicht mehr allen als selbstverständlich. Vor allem natürlich, seitdem die USA unter Trump erneut ausgestiegen sind aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Dabei müsste auch das dringend mal angepasst werden, weil sich ja die Parameter auch laufend verändern. Bäume zum Beispiel gelten eigentlich als perfekte CO2-Speicher. Pflanz einen Baum, schützt das Klima. Aber die Fähigkeit der Wälder, CO2 zu speichern, nehmen ab. Das entnehme ich einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, an der auch der Nachhaltigkeitsökonom Dr. Florian Humpenöber beteiligt war. Herr Humpenöber, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Gakowski.
Woran liegt es denn? Schwächeln die Bäume selbst? Sind die CO2 satt oder gibt es nur immer weniger davon?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen sind das Gründe, die auch mit dem Klimawandel zusammenhängen, wie zum Beispiel vermehrt Waldbrände, wie wir letztens in Kalifornien, Kanada beobachten konnten, aber auch der Borkenkäferbefall. Aber es sind auch menschliche Faktoren, wie zum Beispiel die anhaltende Abholzung im Amazonasgebiet.
Sie haben nun für Ihre Studie verschiedene Szenarien modelliert, um herauszufinden, welche Kosten für die Gesellschaft entstehen, wenn der Klimaschutz, wie jetzt gerade in den USA, runtergefahren oder verzögert wird. Aber ist doch so, dass der Staat zunächst was einspart, wenn der Klimaschutz zurückgefahren wird, oder?
Das ist richtig. Man würde natürlich zunächst was sparen, aber das würde sozusagen sich mittel- und langfristig würde das in deutlich höheren Kosten resultieren. Also was wir gemacht haben ist, wir haben Szenarien produziert mit einem globalen integrierten Modellierungssystem, mit dem globale Land- und Wassernutzung, aber auch Energie- und Wirtschaftssystem abgebildet werden. Und die Zielvorgabe war hierbei, dass das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen auf globaler Ebene und auch über alle Sektoren hinweg eingehalten wird. Mhm. Und wenn dann eben die CO2-Speicherung in den Wäldern, sei es durch natürliche Störungen oder auch durch menschliche Eingriffe, zurückgeht, muss eben in anderen Sektoren, wie zum Beispiel Energie, Verkehr, Gebäude, mehr Klimaschutz stattfinden. Also und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt der Studie, nämlich die Reaktion darauf, dass wir mehr Emissionen aus den Wäldern sehen, die kann eben verzögert auftreten. Zum Beispiel aufgrund von fehlenden zeitnahen Bestandsaufnahmen oder auch einfach durch Politikversagen. Und ein wichtiges Ergebnis unserer Studie ist eben, dass schon eine Verzögerung von ungefähr 5 Jahren im Vergleich zu einer vorausschauenden Klimapolitik die erforderlichen Maßnahmen zur Kompensation des verlorenen Kohlenstoffs deutlich verschärfen wird. Das heißt, höhere CO2-Preise, mehr Wohlfahrtsverlust, noch mehr Reduktion in anderen Sektoren und auch mehr CO2-Entfernung.
Wenn man immer noch dieses 1,5-Grad-Ziel annimmt, ist das denn etwas, auf das Sie immer noch setzen?
Also da hat sich ja die internationale Gemeinschaft darauf verständigt, im Pariser Abkommen 2015, auch wenn die USA jetzt ausgetreten sind, viele andere Staaten sind weiter dabei. Und auf jeden Fall weiterhin das langfristige Ziel. Mhm.
Warum wird das alles teurer, wenn man es verschiebt? Ich meine, dass in Zukunft alles teurer wird, das kann man sich denken. Die Preise steigen. Aber wodurch entstehen die Zusatzkosten für den Klimaschutz, wenn man Maßnahmen auf übermorgen verschiebt?
Ja, das kommt daher, weil wenn die Wälder sozusagen nicht mehr CO2 speichern, wie es ja angenommen wird in vielen aktuellen Klimastrategien. Klimastrategien setzen ja sehr stark auf Wälder. Das heißt darauf, dass existierende Wälder zum Großteil bestehen bleiben und es sollen ja sogar noch neue Wälder dazukommen. Wenn diese Wälder jetzt zum Teil ausfallen, dann entstehen ja erstmal Emissionen und sammeln sich in der Atmosphäre an und die müssen dann in anderen Sektoren durch Klimaschutzmaßnahmen wieder ausgeglichen werden. Und das verursacht eben Kosten, wenn es dann eben auch erstmal sozusagen auf die lange Bank geschoben wird.
Und diese Kosten sind in Zukunft höher als jetzt, wenn wir es jetzt gleich machen würden?
Wenn wir jetzt sozusagen direkt sicherstellen, dass wir Wälder schützen und diese Emissionen erst gar nicht auftreten, dann würde das dazu führen, dass wir nicht so hohe Kosten für den Klimaschutz haben.
Sehen Sie denn weltweit die Tendenz, Klimaschutzmaßnahmen aufzuschieben oder gar ganz zu streichen?
Ja, es gibt international zum Teil die Tendenz, aber der Punkt ist eigentlich eher, dass in vielen Klimaschutzmaßnahmen Wälder eben eine große Rolle spielen. Und da jetzt sagen die Gefahr besteht, dass diese hohen Erwartungen, die ja auch daran gesteckt werden, eben nicht erreicht werden können. Also ich kann das mal am Beispiel Deutschland kurz vielleicht skizzieren. Also für den Bereich Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft ist eigentlich im Klimaschutzgesetz vorgesehen, dass dort im Mittel bis zum Jahr 2030 25 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr eingespeichert werden. Ja, es ist aber so, es hat eine kürzlich veröffentlichte Studie des Thünen-Instituts gezeigt, dass wir im Jahr 2030 mit etwa 40 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten-Emissionen zu rechnen haben. Das heißt, wir haben ja eine Lücke von 65 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 2030. Das heißt, diese Entwicklung, die wir da haben im Bereich Landnutzung, steht eben sehr klar im Widerspruch zu den Klimaschutzzielen für 2030. Mhm.
So steht es in einer Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Beteiligt daran war auch der Nachhaltigkeitsökonom Dr. Florian Humpenöder. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Seit einem Jahr gilt in Deutschland das Cannabis-Gesetz, seit dem 1. April, um genau zu sein. Und seitdem steht der Wirkstoff in Marihuana und Haschisch, also das THC, nicht mehr als verboten im Betäubungsmittelgesetz. Die Hanfpflanze selbst hat aber neben dem Rauschmittel THC noch zahlreiche andere nicht berauschende Wirkstoffe. Am bekanntesten von allen ist das CBD, das Cannabidiol. Und dem wurden in den letzten Jahren wahre Wunderwirkungen zugeschrieben. Ob die sich nachweisen lassen, das wollte eine Arbeitsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft rausfinden. Und diese Studie vorstellen kann uns die Toxikologin und Professorin für Pharmakologie an der Uni Würzburg, Dr. Angela Malli. Frau Malli, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ich habe CBD auch schon ausprobiert, weil ich natürlich neugierig war und nie irgendeine Wirkung verspürt. Was soll CBD denn angeblich alles lindern?
Ja, CBD-Produkte werden mit zahlreichen gesundheitlich vorteilhaften Wirkungen beworben. So sollen sie zum Beispiel die körperliche Leistungsfähigkeit steigern, die Regenerationsfähigkeit, zum Beispiel nach Sport. Mhm. Sie sollen sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System, Immunsystem und Nervensystem auswirken, Angstzustände und Stress lindern, aber auch Entspannung und Schlaf fördern. Und auch bei Schmerzen und Menstruationsschmerzen lindern wirken.
Klingt nach einem hochdosierten Medikament. Dabei ist CBD vor allen Dingen auch in Nahrungsmitteln vertreten, also in Schokoriegeln und allem Möglichen. Sie wollten jetzt herausfinden, ob CBD in Nahrungsmitteln tatsächlich eine Wirkung hat oder nicht. In was für Nahrungsmitteln findet sich denn CBD und was hat es da drin zu suchen?
Da gibt es ein ganz breites Spektrum an Produkten, denen CBD zugesetzt wird. Und dazu gehören Getränke, Tees, aber auch Süßwaren, Sie hatten erwähnt, Kekse, Schokolade und Gummibärchen. Aber vor allem auch CBD-Öle, die bis zu 40% CBD enthalten können. Die erfreuen sich besonders großer Beliebtheit.
Und höhere Dosen sind verschreibungspflichtig oder wie ist das bei CBD?
Das ist richtig. CBD ist als verschreibungspflichtiges Arzneimittel zugelassen zur Behandlung von schweren Formen der Epilepsie. Und da beginnt so der therapeutische Dosisbereich bei 300 Milligramm pro Tag. Und in diesem Bereich sehen wir dann aber auch schon unerwünschte Wirkungen. Und die sind bei Arzneimitteln ja durchaus akzeptabel oder muss man hinnehmen. Ja, Lebensmittel ist das natürlich nicht der Fall.
Also, was genau war der Hintergrund Ihrer Forschung? Wollten Sie überprüfen, ob man die Grenzwerte für CBD in Nahrungsmitteln anpassen sollte oder warum haben Sie das gemacht?
Da gibt es jetzt noch gar keine Grenzwerte in Nahrungsmitteln. Wir wollten vor dem Hintergrund der möglichen Risiken eine Bewertung des potenziellen Nutzens vornehmen von CBD-versetzten Lebensmitteln. Und dazu haben wir dann die bisherige Datenlage untersucht zu Wirkungen und unerwünschten Wirkungen und vor allem natürlich dann den Dosisbereich unterhalb der Aufnahmemengen, in dem CBD als Arzneimittel eingesetzt wird, herangezogen.
Gut, zu den Ergebnissen kommen wir gleich. Sie haben, wenn ich es richtig sehe, vor allen Dingen die bisher verfügbaren CBD-Studien ausgewertet. Ne? Kann man denen denn trauen oder sind da viele nicht im Auftrag von CBD-Herstellern erstellt worden?
Also einige der Studien zu den unerwünschten Wirkungen, die stammen tatsächlich aus Zulassungsdossiers der Hersteller von CBD als Arzneimittel, aber die entsprechen allen regulatorischen Anforderungen. Und jetzt Studien im Auftrag von Herstellern von CBD-haltigen Lebensmitteln lagen meines Wissens nicht oder wenn nur vereinzelt vor.
Dann haben wir jetzt eine schöne Rampe gebaut für das Ergebnis. Was haben Sie rausgefunden?
Ja, im Wesentlichen zwei Dinge. Erstens, es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg für die beworbenen gesundheitlichen Vorteile von CBD-haltigen Lebensmitteln. Und zweitens sehen wir in dem Konsum CBD-haltiger Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel ein potenzielles Gesundheitsrisiko.
Worin besteht das?
Ja, wir haben insbesondere Lebertoxizität und auch gastrointestinal, also Störungen im Magen-Darm-Trakt, Durchfall, Magenkrämpfe. Und wir haben eben festgestellt, dass eine akzeptable tägliche Aufnahmemenge, wie sie von verschiedenen Gremien definiert wurde, doch selbst bei sogenannter Mikrodosierung von CBD-Produkten überschritten wird. Mhm. Und natürlich auch therapeutische Bereiche von CBD bei höheren Dosierungen von solchen CBD-Ölen sehr leicht erreicht werden, wo dann eben schon die unerwünschten Wirkungen auftreten können.
Also wenn die Wirkung wissenschaftlich nicht nachweisbar ist, wie erklären Sie sich denn dann, dass so viele Leute doch drauf schwören auf CBD und sagen, das hilft mir enorm beim Einschlafen, bei ich weiß nicht was?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich denke, da kommt vielleicht auch der Placebo-Effekt dazu. Mhm. Und natürlich auch sozusagen das Vertrauen auf die beworbenen positiven Eigenschaften. Sie sagen, jeder Fünfte hat schon mal CBD-haltige Produkte eingenommen. Mhm.
Wenn da nun also Gesundheitsrisiken mit verbunden sein können, was sollte aus diesem Studienergebnis folgen? Was raten Sie Verbrauchern, was raten Sie der Politik?
Es ist natürlich wichtig, wie gesagt, die Verbraucher, die vertrauen auf die positiven Eigenschaften, über die Risiken wissen die meisten überhaupt nicht Bescheid. Und wir als Gremium sehen das eben als unsere Pflicht, die Verbraucherinnen und Verbraucher über den zweifelhaften Nutzen und die Risiken zu informieren und raten tatsächlich von dem Konsum insbesondere höhere Dosen ab. Und für die Politik ist, kann ich keine konkreten Empfehlungen geben, aber es ist schon so, dass CBD-haltige Produkte als Lebensmittel ja eigentlich nicht verkehrsfähig sind, weil sie eine Zulassung brauchen und der Vertrieb findet eben trotzdem statt. Und das ist eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar, weder für Wissenschaftler, glaube ich, noch für den Verbraucher.
Die Wahrheit über CBD, herausgefunden von einer Arbeitsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft, vorgestellt hat uns ihre Studie die Toxikologin und Professorin für Pharmakologie an der Uni Würzburg, Dr. Angela Malli. Frau Malli, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Ebenso.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Chili. Die Schärfe steckt nicht in den Kernen. Der feurige Geschmack von Chilis ist in der Natur einzigartig. Nur Chilischoten können den Stoff natürlich produzieren, der für die stechende Schärfe verantwortlich ist. Capsaicin. Der Stoff steckt jedoch in der Plazenta der Chili, nicht in den Samen. Die Plazenta ist der innere Teil der Schote, die kleinen, länglichen Häute, an denen die Samen sitzen. Die Samen selbst enthalten kein Capsaicin, sind also nicht scharf.